Das freie Radio Wüste Welle.
Bibik, Fevet, Mibir, Sebeschebe.
Wüste Welle mit der.
Bibik, Fevet, Mibir, Sebeschebe.
Big Fat Meal Session.
Bibik, Aval,
Bibi. UKW 96.6.
Ubuntu, Aval, Quebec.
Kabel 97.4.5. Die heutige Big Fat Meal Session widmet sich der Frage, was hat das denn mit uns zu tun? Türkei, Syrien und Rojava.
Die Freihandelsförderung war historisch immer das Vorrecht der Mächtigen. Und die Förderung und Aufrechterhaltung der Ungleichheit war immer eine Voraussetzung für die auf Freihandel basierende kapitalistische Marktwirtschaft. Werden die Prinzipien der sportlichen Fairness und des unbehinderten Wettbewerbs betont, werden gleichzeitig aber die schreiende Ungleichheit der wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnisse im globalen Handel ignoriert. Lehman Jeremy, Hegemonialer Merkantilismus, die ökonomische Doppelmoral der Europäischen Union in Blätter für deutsche und internationale Politik 2008.
Um zu verstehen, was das mit uns zu tun hat, sind einige Blicke in die Geschichte hilfreich. Der erste Beitrag beruht auf einer Studie der Informationsstelle Militarisierung von Jürgen Wagner. Imperialer Neoliberalismus, Syrien und die europäische Nachbarschaftspolitik aus dem Jahre 2012. Bei den weiteren Beiträgen hat Wikipedia geholfen, genauso wie das Buch Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei, das Ismail Küpeli herausgegeben hat. Der zweite Beitrag beleuchtet die Beziehungen der EU bzw. Deutschlands zur Türkei, unterbrochen von geschichtlichen Exkursen zur Türkei, wie auch zu ihrem Verhältnis zur kurdischen Bevölkerung. Für den Beitrag über die Demokratische Föderation Nordsyriens ein Dank an Andreas. Es wird ein Versuch unternommen, die verschiedenen Interessen darzustellen, genauso wie die aktuelle Entwicklung. Europäische Nachbarschaftspolitik am Beispiel Syrien. Ende der 90er Jahre boten sich für die Europäische Union ganz neue Möglichkeiten, ihren Machtbereich zu erweitern. Der Untergang der Sowjetunion machte den Weg frei für die EU-Osterweiterung. Diese wurde 1993 auf den Weg gebracht und war 2004 weitestgehend abgeschlossen. 10 osteuropäische Staaten erweiterten den EU-Einflussbereich und bedeuteten Investitions- und Absatzmärkte für die großen westeuropäischen Konzerne. Voraussetzung für die Aufnahme der Kandidatenländer war ein neoliberaler Umbau ihres Wirtschaftssystems. Aber warum expandierte die EU nicht weiter? In den Verhandlungen zum Europäischen Verfassungsvertrag, letztendlich der Vertrag von Lissabon 2007, setzten die großen Länder der EU durch, dass sie ein stärkeres Gewicht haben aufgrund ihrer höheren Einwohnerzahl. Um diese Machtverschiebung nicht zu gefährden, haben die Kernländer Deutschland und Frankreich kein Interesse daran, neue bevölkerungsreiche Länder aufzunehmen. Wie sollte die EU dann aber wachsen, ohne formal zu expandieren? Stillstand war auf jeden Fall nicht im Interesse der neoliberalen Politik. Die Lösung dieses Problems war die europäische Nachbarschaftspolitik. Diese wird beschrieben von Frau Ferrero-Waldner, EU-Außenkommissarin im Jahr 2005.
Zitat: Um die politischen und wirtschaftlichen Vorteile der Erweiterung mit unseren neuen Nachbarn zu teilen, haben wir die europäische Nachbarschaftspolitik konzipiert. Mit dieser Politik etablieren wir einen Ring von Freunden entlang der Grenzen der erweiterten EU. Das ist ein geostrategisches Schlüsselprojekt für Europa. Diese Zone der Stabilität und des Wohlstandes soll von Osteuropa über den Kaukasus und den Nahen Osten quer durch den gesamten Mittelmeerraum reichen. Zitat Ende.
Genauso wie die neuen EU-Staaten sollen die Nachbarn ihr Wirtschaftssystem dem neoliberalen Geist des europäischen Systems anpassen, wobei ein EU-Beitritt definitiv nicht in Reichweite ist. Auch hier werden die Verhandlungen mit jedem Land einzeln auf den Weg gebracht, was deren Verhandlungsposition natürlich erschwert, zumal die EU meist der wichtigste Handelspartner ist. Wie sich diese Politik auswirkt und wie sie greift, lässt sich zum Beispiel am Handelsbilanzdefizit ablesen. Dieses stieg in den südlichen Nachbarschaftsländern zwischen 2006 und 2010 um das 40-fache. Assad kam im Jahr 2000 an die Macht. Scheinbar glaubte er genauso wie die EU an die Effektivität wirtschaftlicher Liberalisierung. 2003 ist ein Assoziierungsabkommen unterschriftsreif. Zitat aus Artikel 1:
Ziel dieses Abkommens ist es, die Voraussetzungen für die schrittweise Liberalisierung des Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs zu schaffen.
Das beinhaltet die ganze Freihandelsagenda. Irreversible Abschaffung von Zöllen und nicht-tarifären Handelshemmnissen, freier Kapitalverkehr, will heißen, im Land erwirtschaftete Gewinne dürfen ausgeführt werden, keine Subventionierung staatlicher Betriebe und noch einiges mehr. Was die wirtschaftspolitischen Aspekte anbelangt, gleicht das Abkommen mit Syrien denen mit anderen Ländern fast bis aufs Wort. Assad versucht zwar, die Auswirkungen für Syrien in den Verhandlungen abzumildern, musste sich aber dem Druck aus Brüssel aus verschiedenen Gründen beugen. Auch wenn das Abkommen letztendlich nicht ratifiziert wurde, dies von Seiten der EU, weil Syrien beschuldigt wurde, an der Ermordung des ehemaligen libanesischen Präsidenten beteiligt gewesen zu sein, es wurde bis 2011 weiterverhandelt. Bereits vor dem vorläufigen Abschluss der Verhandlungen um ein Assoziationsabkommen war die Europäische Union in Syrien mit verschiedenen Programmen damit beschäftigt, ihre neoliberale Agenda voranzubringen. So hatte im Jahr 2002 eines der wichtigsten Syrien-Projekte der Europäischen Union die Aufgabe, Institutionen aufzubauen,
um die Fähigkeit der Organe der Zentralregierung zu verbessern, Politiken durchzuführen, die sich auf einer Wellenlänge mit einer Evolution in Richtung einer offeneren und stärker liberalisierten Wirtschaft befinden.
Einen Einblick in die Breite der Maßnahmen im Wirtschaftsbereich gibt folgende Passage aus dem Indikativprogramm 2008 bis 2010.
Die EU hat bereits im Rahmen des vorausgegangenen Programms massive finanzielle Unterstützung für Syriens Wirtschaftsreform bereitgestellt und damit ihre strategische Zielsetzung, die Regierung Syriens bei der schrittweisen Liberalisierung von Wirtschaft und Handel zu unterstützen, weiterverfolgt. Die Programme der EU erstrecken sich auf eine Vielzahl verschiedener Bereiche wie Entwicklung der Privatwirtschaft, institutionelle Unterstützung von Ministerien durch die Stärkung ihrer Kapazitäten für Politikgestaltung und Umsetzung, Klammer auf, einschließlich der Ausarbeitung des 10. Fünfjahresplans, Klammer zu, Modernisierung der Zollverwaltung, Verbesserung der Haushaltsführung und Rechnungslegung des Finanzministeriums und erste Maßnahmen zur Reform der öffentlichen Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und Elektrizität.
Den dafür bereitgestellten Mitteln stehen dreimal so viel Kredite der Europäischen Investitionsbank gegenüber. Dabei fungieren die Projekte als Katalysator für die Kredite. Für die Bevölkerung Syriens bedeutet der 10. Fünfjahresplan 2006 bis 2010 und die in diesem Zeitraum erlassenen Gesetze eine konkrete Verschlechterung ihrer Situation. Die meisten Bedarfsgüter wurden von der Preisbindung befreit und somit teurer. Die Subventionen für Dünger, Elektrizität, Benzin wurden eingestellt. Die Inflationsrate stieg von 5% auf 20%, ähnlich die Arbeitslosenquote. Die Zeiten eher geringer Einkommensunterschiede wurden von der aufklaffenden Schere zwischen Arm und Reich abgelöst. Was war die Erkenntnis der EU? Ein Mitarbeiter des Entwicklungshilfeministeriums schreibt, Zitat:
Will die Regierung die Reform fortführen, kann sie mittelfristig die für die politische Stabilität im Land so wichtigen Subventionen nicht mehr finanzieren. Der Machtverlust droht.
Im EU-Indikativprogramm vom August 2010 heißt es hingegen, Zitat:
Der auf den Weg gebrachte wirtschaftliche Reformprozess in Syrien hat bereits wichtige Verbesserungen des Handels- und Investitionsklimas bewirkt. Viel ist bereits erreicht worden. Allerdings muss noch mehr getan werden, um das Unternehmertum und die Vergrößerung der syrischen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.
Die Beziehungen der BRD und der EU zur Türkei. Die Beziehungen der EU mit der Türkei sind tiefer und älter als mit den neuen Nachbarn. 1963 das Ankara-Abkommen mit Aussicht auf Aufnahme in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, seit Anfang der 70er Vorbereitungen zur Zollunion, die Zollunion seit 1995, 1999 offizieller Beitrittskandidat. Seit 2005 gibt es Verhandlungen mit der Türkei über einen EU-Beitritt. Aber spätestens seit dem Vertrag von Lissabon 2007 ist klar, dass es nichts wird mit dem EU-Beitritt. Stattdessen wurde dann von deutscher respektive europäischer Seite von privilegierter Partnerschaft geredet, obwohl die Beitrittsverhandlungen nicht vom Tisch sind. Seit 1952 ist die Türkei NATO-Mitglied und hat nach den USA die zahlenmäßig größten Streitkräfte. Aufgrund ihrer Lage ist die Türkei strategisch wichtig für die NATO. Die Türkei hat in etwa die gleiche Einwohnerzahl wie Deutschland, aber die doppelte Fläche. Geschichtlicher Exkurs Türkei vom Kemalismus zur Präsidialdiktatur. Nach der Niederlage der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg sollte das Osmanische Reich zerstückelt werden. Kemal Atatürk organisierte den politischen und militärischen Widerstand dagegen. Nach dem Sieg gegen Griechenland wurde 1923 die Republik ausgerufen. Grundpfeiler des Kemalismus sind zum einen Laizismus, das heißt Trennung zwischen Staat und Religion, und Nationalismus als Gegenkonzept zu einem multiethnischen und religiösen Staat. Sultanat, Kalifat, Scharia und das Millet-System mit Geistlichen als Vertretern der weltlichen Macht wurden abgeschafft. Das Zivilgesetzbuch der Schweiz wurde adaptiert, genauso das deutsche Handelsrecht und das italienische Strafrecht. Ein weiterer Pfeiler war der Etatismus, das heißt staatliche Kontrolle respektive Eingreifen in die Wirtschaft. Die Einparteienherrschaft der Republikanischen Volkspartei CHP dauerte bis nach dem Zweiten Weltkrieg, den die Türkei nur in den letzten Monaten auf Seite der Alliierten mitmachte. Traditionell ist das Militär eine starke Kraft. 1960 putschte das Militär gegen die Regierung, nachdem diese mit einem Ermächtigungsgesetz die politische Opposition ausschalten wollte. Nachdem das Militär 1961 eine neue Verfassung eingeführt hatte, gab es die Macht wieder an eine Zivilregierung ab. 1971 griff die Armee, ohne zu putschen, erneut in die Politik ein. Unter dem militärischen Einfluss wurden repressivere Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung durchgesetzt. Das Militär putschte 1980 erneut, verhängte das Kriegsrecht über das Land und verbot alle politischen Parteien. Die Junta ging heftig gegen die kurdische Bevölkerung und linke Oppositionelle vor. Es wurden 650.000 Menschen festgenommen, Millionen erkennungsdienstlich erfasst. Gegen 210.000 Türken wurden Verfahren eingeleitet. Todesstrafe und Folter waren an der Tagesordnung. Zehntausende verloren ihre Staatsangehörigkeit und verließen als politische Flüchtlinge die Türkei. Politische Parteien wurden verboten, 23.000 Vereine geschlossen, tausende Personen entlassen. 10 Monate durften keine Zeitungen erscheinen. Am 7. November 1982 wurde die von den Militärs vorgelegte und bis heute gültige Verfassung der Republik Türkei durch eine Volksabstimmung angenommen und trat 2 Tage später in Kraft. Mit der Annäherung an die EU unter der Regierung Ecevit 1999 bis 2002 begannen umfassende Reformen im Zivilrecht, welche die Menschen- und die Freiheitsrechte stärkten, zum Beispiel Versammlungs- und Demonstrationsrecht. Unter anderem wurde die Todesstrafe abgeschafft, Folter verboten und die kulturellen Freiheiten der kurdischen Bevölkerung gestärkt. Die neoliberalen Umstrukturierungen, die Voraussetzung für einen Beitritt waren, wurden allerdings schon unter der Militärjunta in den 80ern begonnen. Seit 2002 ist Erdogans AKP an der Macht, die die Politik der Öffnung zunächst fortführte. Sie war angetreten, den kemalistischen Status quo und die Militärverfassung zu kippen. Bis 2011 verfügte sie über eine verfassungsändernde Mehrheit. 2007 wurde dies genutzt, um die Direktwahl des Staatsoberhaupts in die Verfassung zu implementieren. Um auch über die selbstgesetzten 3 Legislaturperioden hinaus an der Macht zu bleiben, versuchte Erdogan seit 2011, zuletzt mit Unterstützung der faschistischen MHP, eine Autokratie einzuführen. Als Folge des Putsches 2016 wurde mit Hilfe der CHP und der MHP der Ausnahmezustand ausgerufen. Zehntausende Bedienstete wurden aus Militär, Justiz und Staatsapparat entfernt und mit AKP und MHP-Gefolgsleuten ersetzt. Die Institutionalisierung des Ausnahmezustands gelang mit dem umstrittenen Referendum 2018, wenn auch nur mit massiver Behinderung der Opposition und wahlentscheidender Fälschung der Ergebnisse. İşte bir sabah uyandığında Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao
Cabin piedi, corso vestore. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I cabin piedi, corso vestore. E anor curve in avola. I cabin piedi, corso vestore. E anor curve in avola.
Geres ver kuştu, spartizane. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, ciao. Tutte non crescere, deve essere un bel super.
Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Io nascerò, oh amore di te, signe si di socialismo. Io nascerò, oh amore di te, signe si di socialismo. Io nascerò, oh amore di te, signe si di socialismo. Io nascerò, oh amore di te, signe si di socialismo.
Geschichtlicher Exkurs, Verhältnis Türkei-Kurden. Circa 25% des türkischen Staatsgebiets sind Kurdistan zuzurechnen. In den letzten Jahrzehnten zogen bedingt durch Binnenmigration und Flucht viele Kurdinnen und Kurden in die Großstädte und andere Landesteile. Nach dem kemalistischen Staatsverständnis gibt es in der Türkei nur Türken und wer sich als solcher versteht, ist auch einer. Die im Staatsgebiet der Türkei lebenden ethnischen Volksgruppen wurden jedoch geleugnet und unterdrückt. Minderheitenrechte gewährte die Türkei nur wenigen. Die kurdischen Stammesführer unterstützten Kemal Atatürk im Kampf um den Nationalstaat, der mit dem Vertrag von Lausanne 1923 erfolgreich endete. Allerdings wurden ihnen dort zuvor gemachte Autonomiezugeständnisse wieder verwehrt und sie auch nicht als Minderheit anerkannt. Zwischen 1925 und 1938 gab es 20 kurdische Aufstände, die allesamt von der türkischen Armee niedergeschlagen wurden. Den Kämpfen folgten umfangreiche Türkisierungsmaßnahmen und Deportationen. Die kurdische Sprache war bis in die 1990er Jahre verboten. 1978 gründete sich die Arbeiterpartei Kurdistans als militante linke Organisation, um gegen die nationale Unterdrückung durch den türkischen Staat und die ihn unterstützenden imperialistischen Mächte zu kämpfen, aber auch gegen die Unterdrückung der Demokratie durch die feudalen innerkurdischen Strukturen. Die Folgen des Militärputsches 1980 trafen, wie oben erwähnt, die kurdische Bevölkerung, genauso wie der grausame und blutige Bürgerkrieg gegen die PKK von 1984 bis 1999. 1999 kam es unter Ecevit und der CHP zu Reformen, die ab 2002 von Erdogan und seiner AKP fortgesetzt wurden. So war der Gebrauch der kurdischen Sprache nicht mehr verboten, nach und nach wurden Medien erlaubt, es dauerte aber bis 2013, bis auch die kurdischen Buchstaben wieder erlaubt waren, die es im Türkischen nicht gibt. Trotz Verhandlungen zwischen PKK und Regierung, die 2013 sogar zu einer Waffenruhe führten, war die türkische Politik weiterhin repressiv, was sich unter anderem in Parteiverboten, der Aufhebung der Immunitäten von Abgeordneten und deren Verhaftung zeigt. Hingegen arbeiten Erdogan und der Barzani-Clan zusammen, der die Präsidenten der autonomen Region Nordkurdistan im Irak stellt. So gibt es dort türkische Militärstützpunkte zur Beobachtung von PKK-Aktivitäten. Das nordirakische Öl wird über eine Pipeline durch die Türkei exportiert. Weiter im Text. Wir schreiben das Jahr 2011. Die Europäische Union zeigt sich zuversichtlich, dass in Syrien im nächsten Fünfjahresplan 2011 bis 2015 weitere substanzielle Fortschritte in die gewünschte marktradikale Richtung erzielt werden können. Die traditionelle Machtbasis des Assad-Clans waren Arbeiter und Bauern, der öffentliche Dienst sowie die Armee. Abseits der Streitkräfte wurden diese Gruppen allesamt von den Reformen hart getroffen. Der arabische Frühling und wohl auch gezielte Subversionstätigkeiten westlicher Staaten enden im Bürgerkrieg. Was konkret Syrien anbelangt, beschloss der Außenministerrat der EU im Mai 2011 die Einfrierung sämtlicher Gespräche über das Assoziationsabkommen und sukzessive wurden anschließend die EU-Sanktionen verschärft. Gleichzeitig wurde aber unmissverständlich angekündigt, in den Startlöchern zu stehen, sobald genehmere Machthaber in Damaskus sitzen würden.
In den vergangenen Monaten haben die EU-Außenminister wiederholt erklärt, dass die EU bereit ist, eine neue, ambitionierte Partnerschaft mit Syrien quer über alle Gebiete von gemeinsamem Interesse zu entwickeln, einschließlich der Mobilisierung von Hilfsgeldern, der Stärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und der Unterstützung beim justiziellen und politischen Übergang, sobald ein genuiner demokratischer Übergang beginnt.
So ein Memorandum der Europäischen Kommission von 2012. Der genuine demokratische Übergang geht jedoch bislang schief. Der Bürgerkrieg eskaliert, die radikal-islamische Terrormiliz IS erstarkt und gewinnt an Boden. Ende 2015 kontrolliert der IS die Hälfte des syrischen Territoriums. Unterstützt werden die regierungsfeindlichen Truppen wie auch vermutlich der IS von der Türkei. Krieg bedeutet immer auch Flucht. Im März 2013 ist 1 Million Menschen auf der Flucht, davon an die 700.000 im Libanon. Deutschland erklärt sich bereit, 5.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Im Juli 2015 erklärt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dass sich mittlerweile mehr als 4 Millionen aus Syrien geflüchtete Menschen in den Nachbarstaaten Syriens aufhalten und dass es 7,6 Millionen Binnenflüchtlinge gibt. Ein Teil der Menschen schafft es nach Europa und auch nach Deutschland, was Angela Merkel zu dem bemerkenswerten Satz »Wir schaffen das« verleitet. Was »Wir schaffen das« dann konkret auch bedeutet, wird Ende 2015 mit dem EU-Abkommen mit der Türkei deutlich.
Zitat Jean-Claude Juncker: Das Ziel des vorgeschlagenen Abkommens ist, die mehr als 2 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei daran zu hindern, nach Europa zu kommen. Zitat Merkel: Wenn wir sagen, dass die Türkei in den letzten Jahren schon 7 Milliarden ausgegeben hat, würde das bedeuten, dass die EU eine vergleichbare Summe schultern sollte.
Und das bedeutet nicht nur humanitäre Hilfe, sondern vor allem das Sichern der Grenzen und diejenigen, die trotzdem über die Türkei nach Griechenland gelangen, sollen wieder dorthin deportiert werden. Was einen eklatanten Verstoß gegen internationales Flüchtlingsrecht darstellt, wie Human Rights Watch feststellt. Doch es gab nicht nur negative Entwicklungen in Syrien. Ihr hört übrigens die Big Fat Meal Session auf der Wüstenwelle 96,6 MHz.
Şerdi ki Mevdoza haber ver.
Exkurs: Entstehung und Gesellschaftsmodell der Demokratischen Föderation von Nordsyrien. Um die Entstehung des demokratischen Konföderalismus, das Gesellschaftsmodell in Rojava, verstehen zu können, ist auch hier ein Blick zurück hilfreich. Das Motto »Ein Staat, eine Flagge, eine Sprache, eine Nation«, unter dem die Türkische Republik gegründet wurde, hat immer auch zum Ausschluss von Minderheiten geführt. Vor allem die kurdische Bevölkerung der Türkei hatte und hat unter starker Repression zu leiden. Es gab immer wieder Aufstände der KurdInnen, die blutig niedergeschlagen wurden mit Tausenden von Toten. In den 70er und 80er Jahren entstanden auch in der Türkei viele linke revolutionäre Gruppen, darunter auch die PKK, die unter anderem von Abdullah Öcalan 1978 gegründet wurde. Ihre Analyse beschrieb Kurdistan als eine Kolonie, die von der Türkei besetzt war, und daher führte die PKK einen antikolonialen Befreiungskampf. Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts war es unsicher, inwieweit die UdSSR die PKK weiterhin unterstützen würde. Dazu kam die Verschleppung des Vorsitzenden Öcalans in die Türkei 1999. Öcalan erkannte, dass Nationalstaaten stets auch Quelle von Unterdrückung und Ausgrenzung sind. Eine Lösung dieses Problems bot weder das gescheiterte staatssozialistische Modell noch die kapitalistische Welt. Öcalan entwickelte aus den Ideen der Zapatistas in Mexiko und Murray Bookchins, einem amerikanischen libertären Sozialisten, das Modell des demokratischen Konföderalismus. Die zentrale Idee dabei ist, den Staat nicht durch eine Revolution zu übernehmen oder einen eigenen Staat Kurdistan zu erschaffen, sondern parallele Entscheidungsstrukturen zu schaffen, die den Staat letztendlich überflüssig machen. Damit sollen die Menschen selbstverwaltet über ihr eigenes Leben entscheiden können. Die Grundlage ist ein Rätesystem, in dem sich ca. 100 Haushalte, zum Beispiel ein Dorf oder ein Stadtviertel, zusammenschließen, einen Rat bilden und VertreterInnen wählen. In den Räten und den gewählten Gremien sollen auch alle Minderheiten repräsentiert sein, was für Nordsyrien wichtig ist, weil es dort sehr unterschiedliche Religionen und Ethnien gibt. ArabererInnen, KurdInnen, JesidInnen, ArmenierInnen, SunnitInnen, ChristInnen und viele weitere. Aus den Räten wird ein hierarchisches Rätesystem gebildet, sodass alle VertreterInnen eines Stadtviertels VertreterInnen für die Stadt wählen. Ein weiteres zentrales Element des demokratischen Konföderalismus ist die Frauenbefreiung, die auch in den Schriften Öcalans eine sehr wichtige Rolle spielt. Frauen bilden eigene Frauenräte, die bei bestimmten Themen auch ein Vetorecht haben. Bei den VertreterInnen aller Räte gibt es immer eine Doppelspitze, die aus einem Mann und einer Frau gebildet werden muss.
Ökologie und Feminismus sind die zentralen Säulen. Im Rahmen des Aufbaus einer solchen Selbstverwaltung wird auch der Aufbau einer alternativen Ökonomie nötig sein. Eine Ökonomie, welche die Ressourcen der Gesellschaft vergrößert, statt sie auszubeuten und die den vielfältigen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht. Zitat Öcalan in Democratic Confederalism, London 2011.
Die legitime Selbstverteidigung, wie sie von der IPG und der IPJ in Syrien gegen dschihadistische Banden und die türkische Armee geleistet wird, ist ein weiteres Element des demokratischen Konföderalismus, um die Bevölkerung gegen Angriffe von außen zu schützen. Das Gebiet, in dem sich die Demokratische Föderation im Moment etabliert hat, umfasst den nordöstlichen Teil Syriens. Der demokratische Konföderalismus ist eine interessante antinationale Alternative zur bestehenden kapitalistischen Wirklichkeit und es lohnt, sich darüber zu informieren und sich kritisch damit auseinanderzusetzen.
Thank you.
Die Interessen der Türkei, der BRD und der EU in Syrien und Nordsyrien. Eine progressive antikapitalistische Entwicklung, wie sie in Nordsyrien geschieht, ist für die Staaten, die eine neoliberale Strategie verfolgen, natürlich ein Stachel im Fleisch ihrer Interessen. Dies vor allem, wenn das Beispiel Schule machen könnte, was es ja auch schon tat. Als in einigen Städten in den kurdischen Gebieten in der Türkei zivilgesellschaftliche Räte entstanden, die ihre jeweiligen Städte für autonom und vom türkischen Staat unabhängig erklärten, reagierte die AKP-Regierung mit Militäroffensiven gegen diese Städte.
Der anfangs innersyrische Konflikt entwickelte sich zu einem Stellvertreterkrieg, der unter anderem zu einer scharfen russisch-türkischen Intervention führte. Die Türkei unterstützte islamistische und dschihadistische Rebellengruppen. Ihr Interesse war ein Sieg der Muslimbruderschaft. Russland unterstützt das Assad-Regime. Russische Sanktionen trafen die Türkei dabei hart. Die russische Intervention ab 2015 veränderte die militärischen Kräfteverhältnisse und zerstörte jede Perspektive auf Sieg. Damit war aber zugleich der Grundstein für eine Annäherung zwischen der Türkei und Russland gelegt. Denn die Aufrechterhaltung einer Konfrontation machte für die Türkei keinen Sinn mehr.
So Axel Gehring in seinem Beitrag in Ismail Küpelis Buch. Der IS, erstarkt unter anderem durch türkische Unterstützung, ist mit seinem gottesstaatlichen Terrorregime natürlich auch Gegner der USA, die auf diesem Schauplatz nicht fehlen dürfen. Als letztendlich erfolgreichste Maßnahme im Kampf gegen den IS hat sich die Unterstützung der Volksverteidigungseinheiten YPG und YPJ der Demokratischen Föderation Nordsyriens herausgestellt. Im August 2016 marschiert die Türkei in Syrien ein, mit dem Ziel, die Volksverteidigungseinheiten von der türkischen Grenze zurückzudrängen und einen Korridor zwischen den westlichsten Kanton Afrin und dem Rest der Demokratischen Föderation Nordsyriens zu installieren. In den Astana-Gesprächen ab Januar 2017 legten Erdogan, Putin und der Iran Deeskalationszonen in Syrien fest, die aber eher den diplomatischen Rahmen für die Rückeroberung der Rebellengebiete durch syrische Regierungstruppen darstellten. Anfang 2018 startet die Türkei einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf den Kanton Afrin mit dem Ziel, die Volksverteidigungseinheiten in Nordsyrien zu zerschlagen. Gebilligt von Russland, das den Luftraum kontrolliert, und den USA, die ein direktes Aufeinandertreffen mit dem NATO-Partner vermeiden, marschieren mit dem türkischen Militär auch ehemalige IS-Kämpfer ein. Derweil wird die kritische Presse in der Türkei mundtot gemacht, hunderte von Menschen wegen Verbreitung terroristischer Propaganda festgenommen. Die Bundesregierung sieht laut Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer legitime türkische Sicherheitsinteressen an der Grenze zu Syrien. Um ein größeres Blutvergießen zu vermeiden, beugen sich die Volksverteidigungseinheiten der Übermacht und evakuieren die Bevölkerung. Für die Demokratische Föderation Nordsyrien ist der Verlust des Kantons Afrin ein großer Verlust, denn diese Region war bedeutend für die landwirtschaftliche Versorgung der Föderation. Ohne Afrin ist verstärkter Handel notwendig, die Abhängigkeit vom Ausland und somit die Verwundbarkeit wird größer. Ende 2018 ist der Kanton Afrin in der Hand von türkeinahen Rebellengruppen. Die ehemalige Bevölkerung ist enteignet. Bei den Staatschefs keimt Hoffnung auf, den Krieg in Syrien zu beenden. Erdogan, Putin, Merkel und Macron treffen sich in Istanbul, um ein Komitee zu installieren, das eine neue Verfassung für Syrien ausarbeiten soll und so den seit mehr als 7 Jahren tobenden Bürgerkrieg beenden. Und Merkel und Macron sind als EU-Staatschefs da, um die Interessen der EU in einem zukünftigen Syrien gewahrt zu wissen.
Thank you.
Und was passiert in der BRD? Nachdem 2017 die Türkei die BRD beschuldigt, dass diese Terroristen schütze, zögern de Maizière und Merkel nicht. Sie erweitern das seit 1993 bestehende Verbot der PKK. In einem Erlass des Bundesinnenministeriums wird das öffentliche Zeigen von Öcalan-Flaggen sowie der Symbole aller legalen Organisationen der kurdischen Freiheitsbewegung unter Strafe gestellt. Auch die Symbole und Fahnen der PYD, der YPG und der YPJ, jene Frauen und Männer, die den IS in Rojava immer noch zurückdrängen. Bundesinnenminister Seehofer hat am 12. Februar diesen Jahres einen kurdischen Verlag und die angeschlossene Musikproduktions- und Vertriebsfirma verboten. Vorangegangen waren bereits vor einem Jahr Razzien bei den beiden Kulturunternehmen, bei denen die Polizei 8 Lastwagenladungen an Büchern und Tonträgern, ein komplettes Tonstudio sowie eines der weltweit größten Archive für kurdische Musik abtransportiert hatte. Der Mesopotamien Verlag sowie die MER Multimedia GmbH dienten der Aufrechterhaltung des organisatorischen Zusammenhalts der PKK, begründete das Ministerium die Verbote mit dem Betätigungsverbot für die Arbeiterpartei Kurdistans. Das in dieser Form innerhalb der EU nur in Deutschland bestehende PKK-Verbot wurde im November 1993 mit der Begründung erlassen, die politische Agitation der PKK und ihr nahestehender Organisation habe ein gegenüber der Türkei außenpolitisch nicht mehr vertretbares Maß erreicht. Dass die türkische Armee damals mit Panzern aus deutscher Lieferung tausende kurdische Dörfer zerstörte, blieb unberücksichtigt. Weiterhin sind mehrere deutsche Unternehmen aus der Bau- und der Elektrobranche beim Staudammprojekt GAP im Südosten der Türkei aktiv, also im kurdischen Teil der Türkei. Die Staudämme im Euphratgebiet sollen Energie liefern und landwirtschaftliche Flächen bewässern. 70% der bebaubaren GAP-Fläche ist Staatseigentum, 25% verteilen sich auf die Großgrundbesitzer und lediglich 5% auf die Vielzahl der Kleinbauern. Das Staudammprojekt erfordert die Umsiedlung von über 4000 Dörfern und 5000 Siedlungen. Das Projekt dient dazu, dass die Türkei Wasser als politisches Machtinstrument einsetzen kann. Aufgrund der großen Speicherkapazitäten der Staudämme kann die Türkei den südlichen Nachbarn einfach das Wasser abdrehen. Im Moment ist das die Demokratische Föderation Nordsyrien und die autonome Region Kurdistan im Nordirak. Die Risiken der deutschen Unternehmen sind durch Hermes-Bürgschaften in dreistelliger Millionenhöhe von der deutschen Regierung abgesichert. Auch nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien hat die Bundesregierung Rüstungslieferungen in Millionenhöhe an den NATO-Partner Türkei genehmigt. Wie aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Grünen-Anfrage hervorgeht, wurden in den ersten 5,5 Wochen des türkischen Angriffskriegs in Nordsyrien 20 Exportgenehmigungen für deutsche Rüstungsgüter im Wert von 4,4 Millionen Euro erteilt. Das ist deutlich mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Während 2017 insgesamt Kriegswaffen im Wert von 62 Millionen Euro in die Türkei ausgeführt wurden, waren es in den ersten 10 Monaten des vergangenen Jahres Rüstungsgüter im Wert von 202 Millionen Euro. Aus den Sputnik News vom 23.01.2019. Erdogan teilte mit, dass die Befreiung Syriens von der Terrormiliz IS und der kurdischen Miliz YPG das Hauptziel Ankaras in Syrien ist. Das ist unsere Pflicht. Ich habe die russische Seite davon in Kenntnis gesetzt. Wir werden unseren gemeinsamen Kampf gegen die Terrororganisationen fortsetzen und unsere Koordinierung verstärken, sagte Erdogan. Zudem gab der türkische Staatschef bekannt, er habe mit seinem russischen Amtskollegen die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge aus der Türkei besprochen. In der Türkei gäbe es etwa 4 Millionen syrische Migranten, sagte er. Nach unseren Einsätzen in Syrien kehrten mehr als 300.000 nach Hause, fügte er hinzu.
Yalan ile dolan ile dünya kuranlar.
Yalan ile dolan ile dünya kuranlar.
Erdogan hofft und verhandelt mit Washington, dass er nach einem geregelten Abzug der US-Truppen aus Syrien deren Militärstützpunkte übernehmen kann. Die USA hingegen wollen ein Restkontingent in Syrien belassen, denn ein vollständiger Abzug käme der Aufgabe ihrer Interessen gleich. Moskau wiederum unterstreicht, dass in Syrien nur Truppen sein sollten, die Assad, also ihre Spielfigur, da haben will, das heißt keine amerikanischen und auch keine türkischen. Und welche Truppen eine sogenannte sichere Zone zur Grenze der Türkei kontrollieren sollen, darüber herrscht dreimal keine Einigkeit. Derweil wurde der UN-Sondergesandte für Syrien wegen Erfolglosigkeit ausgetauscht, während im UN-Sicherheitsrat über die Besetzung des Verfassungskomitees nachgedacht wird. Der Vorschlag, das Komitee mit jeweils einem Drittel Regierungsvertretern, einem Drittel Regimegegnern und einem Drittel Exilsyrern zu besetzen, führte nicht weit. Am 13.02. schreibt das Neue Deutschland. Zur Lage des IS in Syrien sagte der neue UN-Sondergesandte, die Dschihadisten-Miliz sei dramatisch geschwächt, aber vielleicht noch nicht komplett besiegt. Diese Diktion entspricht momentan der Linie der Westeuropäer. Zwar zweifelt weder in Berlin noch in London oder Paris jemand daran, dass die Banden der islamischen Fundamentalisten dem militärischen Untergang geweiht sind. Aber mit der Formel noch nicht endgültig besiegt, möchte man sich ein Hintertürchen für eine informelle militärische Präsenz offenhalten. Am 13.02. meldet dpa, dass die syrischen Volksverteidigungseinheiten YPG im Kampf um die letzte Bastion des IS in Syrien spürbare Fortschritte am Boden erzielt hätten. Allerdings leisteten die Extremisten in dem Ort Al-Bagus im Nordosten erbitterten Widerstand, wird ein Sprecher der Kurden zitiert. Am letzten Sonntag wirft der russische Außenminister der Türkei vor, die Abmachungen des Idlib-Abkommens nicht zu erfüllen, nämlich zu organisieren, dass die Dschihadisten ihre schweren Waffen abgeben. Tags darauf, also am 4.3., kündigt Erdogan an, östlich des Euphrat aufräumen zu wollen. Und hier geht die Polizei gewaltsam gegen einen Sternmarsch kurdischer Jugendlicher nach Straßburg vor. Der Innenminister verbietet Verlage und der Verfassungsschutz gibt unqualifizierte Berichte heraus. Das war die Big Fat Meal Session auf der Vision Welle 96,6. Verantwortlich für die Sendung war Albi.
Ey, iktidarda konup kalanlar. Ey, iktidarda konup kalanlar. Kendini kendinden üstün sananlar, kendini kendinden üstün sananlar. Fazla laf ile bomboş fikir saçanlar, fazla laf ile bomboş fikir saçanlar.